NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen. Unsere Themen: heftige Angriffe gegen Stellungen der IS-Terroristen. Rede des Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas sorgt für Kritik, dazu auch der Kommentar. Kommt bald die Unabhängigkeit für Katalonien? SPD-Landesparteitage in Lübeck und Köln. Bundespräsident Joachim Gauck in Toronto. Weiter Streit um CETA und TTIP. George Clooney heiratet in Venedig und der Sport am Samstag. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Auch heute gingen die Luftschläge gegen IS-Terroristen in Syrien und im Irak weiter, begleitet von heftigen Gefechten am Boden. Peter Steffe fasst zusammen.
Nachdem die von den USA geführte Allianz gegen IS in der vergangenen Nacht nahezu ununterbrochen Luftschläge auf Stellungen der Dschihadisten in Syrien geflogen hat, wurde jetzt erstmals auch im Großraum Kobane bombardiert. Die an der syrisch-türkischen Grenze gelegene Stadt wird seit mehr als einer Woche von IS-Milizen belagert. Bei den heutigen Luftangriffen sollen Einheiten der Terrormilizen schwere Verluste erlitten haben. Das meldet der kurdische Sender Ruda TV, der sich auf Informationen aus dem Kampfgebiet beruft. Genaue Zahlen über getötete IS-Kämpfer liegen allerdings nicht vor. Am Boden gehen die Gefechte trotz der Luftschläge mit unverminderter Härte weiter. In den vergangenen Tagen waren die Milizen des Islamischen Staates bis auf wenige Kilometer an die Stadt Kobane, die auf Arabisch auch Ain al-Arab genannt wird, herangerückt. Es drohte die Eroberung. Jetzt, so scheint es, haben die kurdischen Einheiten, die Ain al-Arab verteidigen, wieder Zeit gewonnen. Auch die Region Homs, Aleppo sowie Raqqa, wo IS sein syrisches Hauptquartier unterhält, wurden heute unter Feuer genommen. Auch ein von den Extremisten eingenommener Militärflughafen bei Tabqa war Ziel der Angriffe. Erstmals im Einsatz über dem Irak waren heute zwei Tornado-Kampfjets der Royal Air Force, wie das britische Verteidigungsministerium bestätigte. Die Kampfpiloten seien zum Einsatz bei Luftschlägen bereit, hieß es. Vor einigen Wochen waren 6 britische Tornados auf eine Luftwaffenbasis auf Zypern verlegt worden und hatten zuletzt Aufklärungsmissionen über dem Irak geflogen. Jetzt sollen sie aus der Luft IS-Einheiten im Irak bekämpfen. Auch von Einheiten am Boden, so die Vorstellungen der US-Militärs im Pentagon, sollen die IS-Milizen bekämpft werden. In Syrien soll das eine von den USA trainierte und ausgerüstete Rebellentruppe leisten. Rund 15.000 Mann wären dafür notwendig, so die Kalkulationen der Amerikaner, um verlorenes Gebiet in Syrien zurückzuerobern. Gegenüber dem TV-Sender Al-Arabiya erklärte der stellvertretende Stabschef der Freien Syrischen Armee, Haysam al-Osseifi, dass man die Kämpfer dazu stellen werde. Wir sind bereit, über 15.000 Kämpfer anzubieten, die dann die befreiten Gebiete besetzen und kontrollieren können. Also im Fall der Vernichtung von IS sind wir in der Lage, diese Gebiete zu verwalten und zu schützen, sowohl gegen IS als auch gegen das Regime Assad. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Kampftruppen der Allianz bei ihren Angriffen äußerst vorsichtig sein müssen, dass sie keine Zivilisten treffen. Sonst werden sie genauso angesehen wie die des syrischen Regimes. Die Ausbildung der 15.000 Mann starken Truppe in Saudi-Arabien wird allerdings etliche Zeit dauern, bis sie in Syrien einsatzbereit ist. Im kurdischen Autonomiegebiet in Erbil sind heute weitere Waffen der Bundeswehr eingetroffen. Nach der Pannenserie mit defekten Flugzeugen und erst verspätet eingetroffenen deutschen Soldaten, die Peschmerga in die gelieferten Waffensysteme einweisen sollen, kann die Ausbildung der Kurdenkämpfer im Nordirak in vollem Umfang beginnen.
Der Bodenkrieg gegen die IS-Terroristen hat inzwischen also die türkisch-syrische Grenze erreicht. Thomas Bormann konnte sich in die Nähe der Front begeben.
Die Front zwischen den kurdischen Kämpfern und der Terrormiliz Islamischer Staat verläuft nur wenige Kilometer von der türkisch-syrischen Grenze entfernt. Deutlich kann man an der Grenze das Artilleriefeuer hören. Die IS-Terrormiliz will die Grenzstadt Kobane einnehmen und greift die Dörfer in der Umgebung an. Ein Flüchtling: Die hatten auf uns geschossen, die waren nur 500 Meter weg. Da sind wir in unser Auto und geflüchtet. Wenn die IS-Kämpfer vorrücken, bleibt den Dorfbewohnern nur die Flucht. Die schlachten viele Menschen ab, auch Frauen, Kinder, Jugendliche. So ist das in jedem Dorf, das die erobern. Die respektieren überhaupt nicht den Islam. Die glauben, sie wären größer als Gott. Ein anderer sagt, er habe nur seine Kinder über die Grenze in Sicherheit gebracht. Er will wieder zurück und gegen die IS-Terroristen kämpfen. Wo sind eigentlich die Kampfjets der Amerikaner? Fragt er dann. Wo bleiben die Luftangriffe? Welche Ziele haben die eigentlich? Unsere Leute sind in Lebensgefahr. Kobane ist belagert. Die rücken immer weiter vor, von Dorf zu Dorf. Auch gestern wieder stürmten türkische Kurden auf die Grenze zu. Sie wollen mitkämpfen gegen die IS-Terrormilizen. Nachdem es viele Dutzend türkische Kurden tatsächlich geschafft hatten, den Grenzzaun in Richtung Syrien zu überwinden, setzte die türkische Polizei wieder Wasserwerfer und Tränengas ein und sperrte die Grenze. Der türkische Ministerpräsident Davutoğlu betonte erneut, für Flüchtlinge bleibe die Grenze offen. Auf den Vorwurf von einigen kurdischen Gruppen, die türkische Regierung gebe übertriebene Flüchtlingszahlen an, ging Davutoğlu nicht ein. Stattdessen gab er eine sehr exakte Zahl an. Die Zahl der Flüchtlinge aus dem Raum Kobani ist jetzt auf 160.355 gestiegen. Welches andere Land würde so viele Flüchtlinge aufnehmen, fragte der Ministerpräsident. Sollten die IS-Terrormilizen ihr Ziel erreichen und tatsächlich die Stadt Kobane direkt an der syrisch-türkischen Grenze erobern, könnten weitere hunderttausende Menschen flüchten. Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten im Norden Syriens wollen genau das verhindern und verteidigen ihre Heimat mit allen Kräften. Aber mehrere Stellungen mussten sie schon aufgeben. Sie fürchten, den Kampf zu verlieren. Deshalb haben sie heute früh noch einmal in einem Hilferuf Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft eingefordert. Denn tausende Menschen im syrischen Kurdengebiet fürchten um ihr Leben.
Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat in New York vor der UN-Vollversammlung eine Resolution für die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung gefordert. In der UN-Generaldebatte bezichtete er Israel zudem völkermordähnlicher Verbrechen. Dies sorgte für viel Empörung, vor allem im US-Außenministerium. Kai Clement berichtet.
Es waren starke Worte im großen Saal der UN-Vollversammlung und sie haben deutliche Reaktionen gefunden. Die USA haben die Vorwürfe von Palästinenserpräsident Abbas gegen Israel zurückgewiesen. Beleidigende Darstellung seien es gewesen und provokative Äußerungen, teilte das Außenministerium mit. Äußerungen, die tief enttäuscht hätten. In seiner Rede hatte Abbas der israelischen Regierung vorgeworfen, bei den Angriffen auf den Gazastreifen, so wörtlich, eine Reihe absoluter Kriegsverbrechen und zwar vor den Augen und Ohren der gesamten Welt begangen zu haben. Friedensverhandlungen in der bisherigen Form seien unergiebig. Zitat, die Idee, dass man einfach zu den alten Arbeitsmustern zurückkehren könnte, die immer wieder versagt haben, ist bestenfalls naiv, aber in jedem Fall falsch. Stattdessen wolle man gemeinsam mit arabischen Ländern eine Resolution in den UN-Sicherheitsrat einbringen. Das Papier werde eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem spezifischen Zeitrahmen fordern. Details dazu nannte Abbas in New York allerdings nicht. Die Äußerungen des Palästinenserpräsidenten seien dem Friedensprozess nicht förderlich, teilte das US-Außenministerium weiter mit. Eine positive Atmosphäre für weitere Gespräche würde dadurch untergraben und natürlich könne so auch kein neues Vertrauensverhältnis zwischen den Konfliktparteien entstehen. Mit der Kritik an der Rede stellt sich Washington hinter seinen engen Verbündeten Israel. Dessen Außenminister hatte Abbas sogar diplomatischen Terrorismus vorgeworfen.
Wie ist die Rede von Palästinenserpräsident Abbas einzuordnen? Als politisches Testament oder verzweifelter Appell? Thorsten Teichmann kommentiert.
Westliche Diplomaten können sich herrlich aufregen. Nur schade ist, dass sie es immer wieder an den falschen Stellen tun. So wie jetzt die Sprecherin des US-Außenministeriums, Jen Psaki. Sie machte dem palästinensischen Präsidenten Abbas Vorwürfe. Die Rede des Präsidenten vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen untergrabe alle Anstrengungen zur Schaffung einer positiven Atmosphäre zwischen den Konfliktparteien. Diese Anstrengungen um Superstimmung in Nahost sind lächerlich. Und sie sind es erst recht seit dem jüngsten Gaza-Krieg, bei dem über 2100 Palästinenser und über 70 Israelis getötet worden sind. Sprecherin Psaki hätte sich im Anschluss an die Abbas-Rede über etwas ganz anderes aufregen müssen, nämlich darüber, dass der Westen mit seiner zögerlichen, dümmlich einseitigen Nahostpolitik den palästinensischen Präsidenten zum politischen Kurswechsel gezwungen hat. Sie hätte einfach auch nur sagen können, wir haben es verbockt. Denn der Autokrat aus Ramallah, den sie in Palästina Präsident nennen und gern hinzufügen, dass er über keine Macht verfügt, dieser palästinensische Politiker, der sich bis zur Unkenntlichkeit für den Westen verbogen hat, räumte bei den Vereinten Nationen das Scheitern seines politischen Lebens ein. Es war eine historische Rede, denn Abbas, der in der palästinensischen Politik seit über 20 Jahren für eine Lösung des Konflikts durch Verhandlungen eingetreten ist, der Mann sagt jetzt, es sei unmöglich geworden, zu Verhandlungen mit der israelischen Führung zurückzukehren. Verhandlungen, für die Israel das Ergebnis bereits vorher festlegt, durch den ungebremsten Bau von Siedlungen und die Brutalität der Besatzung. Abbas hat in seiner Rede der israelischen Regierung vorgeworfen, einen Krieg des Völkermords gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen geführt zu haben. Und anders als sonst drohte Abbas, man werde die Ereignisse des Sommers nicht vergeben und nicht vergessen. Abbas richtete sich damit aber an die eigene Bevölkerung und nicht, wie in den Jahren zuvor, an einen möglichen Nachbarn und Partner in Israel. Und warum regt sich Frau Psaki nun so darüber auf? Weil der nächste Schritt eine UN-Resolution für ein Ende der Besatzung sein wird, die die USA blockieren werden. Und dann folgt die Bitte der Palästinenser um Aufnahme in weitere UN-Gremien, womöglich auch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und der Westen würde Abbas viel lieber vorschreiben, was die Palästinenser diplomatisch tun und lassen sollen, stets vor dem Hintergrund, es könnte doch eines fernen Tages noch eine Lösung des Konflikts einschweben. Doch dafür fehlt es den USA und Europa an einer glaubhaften diplomatischen Initiative.
Thorsten Teichmann kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Nach den Schotten wollen auch die Katalanen über ihre Unabhängigkeit abstimmen. Die Regionalregierung in Barcelona setzte heute ein Referendum an. Die Zentralregierung in Madrid will eine solche Abstimmung nicht zulassen und das Verfassungsgericht Spaniens anrufen. Daniel Sulzmann berichtet.
In Katalonien im Nordosten von Spanien soll am 9. November über die Unabhängigkeit der Region abgestimmt werden. Der katalanische Ministerpräsident Artur Mas hat heute ein entsprechendes Gesetz unterschrieben. Dieses war bereits am 18. September vom katalanischen Parlament verabschiedet worden. Die Zentralregierung in Madrid betrachtet das katalanische Gesetz und die mögliche Abstimmung als illegal und will in der nächsten Woche das spanische Verfassungsgericht anrufen. Außerdem wird es am Montag eine außerordentliche Sitzung des spanischen Kabinetts geben. Ministerpräsident Mariano Rajoy hat immer wieder betont, dass er alles tun werde, um eine Abstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens zu verhindern. Er betrachtet das mögliche Referendum unter anderem wegen des zweiten Artikels der spanischen Verfassung als ungesetzlich. Dort heißt es, die Einheit Spaniens sei unauflöslich. Die Regierung in Madrid hat immer wieder betont, wenn überhaupt, dann müssten alle Spanier über eine mögliche Abspaltung Kataloniens abstimmen. Dies wiederum lehnt die katalanische Regierung ab. Am 11. September, dem Nationalfeiertag Kataloniens, hatten in Barcelona mehrere hunderttausend Menschen für die Unabhängigkeit der Region und ein entsprechendes Referendum demonstriert.
Ins Inland. In Schleswig-Holstein regiert die SPD zusammen mit den Grünen und dem Südschleswigen Wählerverband. Zunächst war die parteilose Bildungsministerin Waltraud Wende unter heftigem öffentlichen Druck wegen staatsanwaltschaftlicher Korruptionsermittlungen zurückgetreten. Dann zog sich der Innenminister Andreas Breitner von der SPD überraschend aus angeblich privaten Gründen zurück. Heute sollte auf einem Sonderparteitag in Lübeck eigentlich über globale Friedenspolitik gestritten werden. Doch die Neuaufstellung des Kabinetts von Ministerpräsident Thorsten Albig wurde natürlich zum Hauptthema. Thorsten Philips mit einer Bilanz.
Es sollte um globale Friedenspolitik gehen, aber auf dem SPD-Landesparteitag stand wegen der Turbulenzen der SPD-geführten Landesregierung der innerparteiliche Friede im Fokus. Innerhalb der vergangenen 14 Tage waren der Regierungskoalition sowohl die Bildungsministerin als auch der Innenminister von der Fahne gegangen. Beide Rücktritte brachten Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Thorsten Albig in Erklärungsnot.
Was, liebe Genossinnen und Genossen, ist die Antwort? Wenn dann zwei starke Säulen aus dem Bauwerk verschwinden, meine Antwort ist, ich ersetze sie durch zwei noch stärkere Säulen. Und das ist mit Britta Ernst und mit Stefan Stuth geschehen, liebe Genossinnen und Genossen.
Gegenreden oder offene Kritik Fehlanzeige. Die Genossen waren mit dem Krisenmanagement des Ministerpräsidenten und des SPD-Landesvorsitzenden Ralf Stegner offenbar zufrieden.
Also Kritik, ich weiß nicht, wozu sie geäußert werden sollte. Wir haben einen neuen tollen Innenminister und können ja eigentlich tatsächlich nur gestärkt daraus gehen. Und ich glaube, dass wir so geschlossen dahinter stehen, ist ein gutes Zeichen für die Zukunft der Partei.
Ja, das zeichnet die SPD ja aus, dass sie auch in schwierigen Zeiten schnell und solide entscheidet.
Klar, es sind zwei starke Säulen weggebrochen. Mit den neuen Kandidaten habe ich mich jetzt noch nicht ausreichend befasst. Gerade jetzt der jüngste Rücktritt von Breitner ist sehr tragisch, meines Erachtens nach. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Und dann versucht man es halt positiv zu sehen, wie es Herr Eibich jetzt ausgedrückt hat.
Mit so einem harmonischen Parteitag hatte Ministerpräsident Eibich offenbar nicht gerechnet und war am Ende erleichtert.
Ja klar, wir haben ja immer eine Ungewissheit. Also wie wird der Parteitag tatsächlich? Wie ist die Stimmung? Man hat eine Erwartung, aber das wissen Sie immer erst hinterher, wenn Sie aus der Küche kommen. Wir haben uns nicht verbrannt, von daher ist das ganz schön.
Kopfschütteln gab es dagegen für das Verhalten des zurückgetretenen Innenministers Andreas Breitner. Der hatte angekündigt, seinen umstrittenen Rücktritt auf dem Parteitag hier in Lübeck zu erklären. Doch er blieb einfach weg. Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn war wie viele Delegierte enttäuscht.
Der Paukenschlag an sich war ja sein Rücktritt. Heute der Parteitag ist jetzt ohne seine Erklärung, mit der kurzen, knappen Rücktrittserklärung, die er Ralf Stegner gegenüber abgegeben hat, so gelaufen. Damit hat er sich selbst natürlich die Chance genommen, sich auch noch einmal nachvollziehbar vor den Delegierten zu erklären. Ich nehme an, dass er selbst nicht glaubt, dass er das wirklich glaubwürdig erklären kann.
Nach den Reden zur aktuellen Situation der SPD und ihrer Koalition mit Grünen und Südschleswigschem Wählerverband debattierten die 300 Delegierten in Lübeck dann doch noch über die globale Friedenspolitik. Sie sprachen sich unter anderem gegen Waffenexporte in Krisengebiete aus.
Auch in Nordrhein-Westfalen fand heute ein SPD-Landesparteitag statt. Dort wurde Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als Vorsitzende wiedergewählt. In Köln erhielt sie rund 95% der Stimmen. Die 53-Jährige ist seit 2007 Chefin des bundesweit mitgliederstärksten SPD-Landesverbandes. Informationen von Klaus Schäffer.
Vor ihrer Wahl hatte Hannelore Kraft die Delegierten in einer kämpferischen Rede begeistert. Nordrhein-Westfalen sei gut aufgestellt. Anders als von der Opposition behauptet, liege man in vielen Bereichen in Deutschland an der Spitze. NRW sei Investitionsstandort Nummer 1 und Europas Zukunftsregion Nummer 1.
Nordrhein-Westfalen ist stark. Nordrhein-Westfalen ist innovativ. Wir haben eine starke, eine gute Hochschul- und Forschungslandschaft. Wir bilden ein Viertel der Studierenden aus. Wir sind gut gewappnet für die Herausforderungen, die vor uns liegen.
Kraft zog eine positive Bilanz ihrer bisherigen Regierungszeit und zeigte sich überzeugt, auch den Landeshaushalt weiter konsolidieren zu können. Wichtigste Aufgabe sei dabei, dass NRW bei den anstehenden Verhandlungen über die Neuordnung der Länderfinanzen eine gerechtere Verteilung erreiche. Zur aktuellen Kritik an ihrer Erreichbarkeit nach dem Unwetter in Münster sagte Kraft, der Opposition gingen die inhaltlichen Argumente aus.
Was wollen die damit eigentlich bewirken? Ich glaube, Sie wollen bewirken, dass ich mich nicht mehr so frei äußere, dass ich nicht mehr locker in Gesprächsrunden hineingehe. Und Sie wollen vielleicht, dass ich mir ein dickes Fell zulege und das nicht an mich ranlasse. Schaffe ich nicht. Ich will es auch gar nicht, weil ich so bleiben will, wie ich bin. Ich werde mich nicht verbiegen und ich werde kein Politiksprech auflegen, nur damit Sie Ihr Ziel erreichen. Das werde ich nicht tun, liebe Freundinnen und Freunde.
Am Nachmittag diskutierten die Delegierten, wie die SPD ihren Mitgliederschwund stoppen kann. Insbesondere jüngere Frauen fehlen in der Partei. Frauen wie die 29-jährige Elvan Korkmaz aus Gütersloh. Überraschend wählte der Parteitag die bis dahin nahezu Unbekannte zur stellvertretenden Vorsitzenden des Landesverbandes.
4 Tage besuchte Bundespräsident Joachim Gauck zusammen mit einer 16-köpfigen Wirtschaftsdelegation Kanada. Darunter Vertreter von Großunternehmen wie BASF und Vattenfall, aber auch von mittelständischen Firmen. Alles kein Zufall, denn schließlich ging es auch um das neue, umstrittene Freihandelsabkommen CETA, das die EU-Kommission unter großer Geheimhaltung mit Kanada ausgehandelt hatte. Aus Toronto meldet sich Katrin Brandt.
Ein guter Stern steht über Deutschland und Kanada, ein Weltmeisterstern. Immer wenn ein Bundespräsident zum Staatsbesuch nach Ottawa reist, wird Deutschland Weltmeister. Das war 1990 so und auch 2014. Gut für Deutschland, aber grübelte Generalgouverneur David Johnston dieser Tage. Funktioniert das auch andersrum?
If we arrange a state visit from the Governor General of Canada to Germany, does that guarantee a victory of Canada in the World Cup?
Würde, fragte sich Johnston, denn Kanada-Weltmeister, wenn er der Generalgouverneur nach Deutschland führe? So oder so, beide Partner profitieren voneinander. Und so wirkt während des Staatsbesuchs von Joachim Gauck, von Kanada aus betrachtet, die deutsche Debatte um das Handelsabkommen CETA zunehmend schief. So klingt es zumindest bei Michael Vassiliadis, dem Chef der Industriegewerkschaft IGBCE.
In den Gesprächen, die wir bisher haben, sowohl auf unserer Delegationsseite, also der deutschen Wirtschaftscommunity, als auch auf der kanadischen Seite, ist das Interesse, dass CETA zustande kommt und dass wir auch die Diskussion versachlichen um das Thema sehr groß.
Dass es in Deutschland Bedenken gegen das Handelsabkommen CETA gibt, hat sich auch in Kanada herumgesprochen, bei der kanadisch-deutschen Parlamentariergruppe in Ottawa und bei den Wirtschaftsverbänden. Dort müssen die deutschen Abgeordneten, Gewerkschafter und Politiker aus der Reisegruppe Gauck immer wieder erläutern, was die Deutschen bewegt. Dass die Bundesregierung gerne den Bundestag mitentscheiden lassen möchte, dass die deutsche Öffentlichkeit mehr Transparenz wünscht und dass das Thema Investitionsschutz den Deutschen Sorgen macht. Hier geht es vor allem um Klauseln im Abkommen, nach denen Unternehmen ihren Rechtsstreit mit den Regierungen vor Schiedsgerichten austragen dürfen. In Deutschland hoch umstritten. Doch Staatssekretär Uwe Beckmeier aus dem Wirtschaftsministerium hat auch dort in Kanada Gemeinsamkeiten gefunden.
Auch die Kanadier haben mit Investoren-Schiedsverfahren durchaus ihre Probleme in der Vergangenheit gehabt. Also es ist nicht nur so, dass wir in Europa in der Frage das eine oder andere auch anmerken. Und das ist eigentlich gut zu wissen, weil das entspannt die Atmosphäre. Wenn beide Seiten das gleich sehen, dann ist doch die Tür nicht zu.
Was die Deutschen und die Kanadier zudem verbindet, ist der Wunsch, sich mit ihrem Handelsabkommen auch von den USA abzugrenzen. Und so wird in Ottawa immer wieder betont, dass CETA eben nicht die Vorlage für TTIP sei, für das viel umfassender angelegte Abkommen zwischen der EU und den USA, bei dem die Schutzklauseln für Investoren eine viel größere Rolle spielen werden. Was am Rande des Staatsbesuches stattdessen klar wird: Nicht Deutschland und Kanada liegen über Kreuz, sondern Deutschland und die EU-Kommission. Besonders der scheidende Handelskommissar Karel de Gucht hält das Abkommen für tot, sollte es auf deutschen Wunsch noch einmal aufgebohrt werden.
Lange gab es viele Gerüchte um Hollywood-Superstar George Clooney. Doch heute wird es endlich wahr. Der begehrteste Schwiegersohn der Glitzerwelt lässt sich in Venedig mit einer Top-Anwältin trauen. Tilman Kleinjung über eine streng abgeschirmte Feier.
Gibt es einen schöneren Ort, um sich das Ja-Wort zu geben, wo auf dem Markusplatz Wagners Hochzeitsmarsch in Endlosschleife zu hören ist und wo zumindest der Bräutigam bei den Filmfestspielen so manchen schönen Sommer verbracht und ein wichtiges Wort auf Italienisch gelernt hat?
Can you understand me, George?
Sì.
Gut, früher war er in Begleitung anderer Damen in Venedig. Zuletzt war die Wrestlerin Stacey Keibler Cloonys Gefährtin, als Nachfolgerin des italienischen Fernsehsternchens Elisabetta Canalis. Da hatten die Chronisten schon lange zu zählen aufgehört und die potenziellen Schwiegermütter schon lange die Hoffnung aufgegeben, dass dieser begehrte Mann dermaleinst zur Familie gehören wird. Bei George Clooney, so die Spötter, gibt es ein ernsthaftes Ehehindernis. Man kann sich nicht selbst heiraten. Anweisungen gebe ich mir selbst am liebsten. Da warst du richtig gut, George. Danke. Nun, mit dem Eintritt in den Ehebund ist das Single-Leben vorbei. Diese Lektion hat Clooney bereits gelernt. Die künftige Ehefrau soll wesentliche Teile der Hochzeitsfeier selbst inszeniert haben. Man muss eben Kompromisse eingehen, sagte einmal der Regisseur Clooney.
Every single day is a compromise. It's a compromise with, you know,
mit Amal Alamuddin, Herr Clooney, 36 Jahre alt, Top-Anwältin aus London, unter anderem Verteidigerin der ukrainischen Politikerin Julia Timoschenko, deren Freilassung aus dem Gefängnis sie im Februar in der BBC so kommentierte. Das ist eine sehr bewegte Zeit für Julia und ihre Tochter. Die Tochter hat ununterbrochen für ihre Freilassung aus dieser illegalen Haft gekämpft. In ihrem Beruf stand die gebürtige Libanesin Amal Alamuddin schon oft im Scheinwerferlicht. Privat meidet sie die Öffentlichkeit. Die Hochzeitsfeier wird streng abgeschirmt gefeiert. Die Gäste müssen ihre Smartphones im Hotel lassen und das Personal hat Schweigepflicht. Wir dürfen nichts sagen, vielleicht am Montag wieder. So werden in diesen Tagen in Venedig neugierige Journalisten abgespeist. Die amerikanische Vogue soll die Exklusivrechte an der Hochzeit erworben haben. Der Erlös ist angeblich für Clunys Hilfsprojekt in Darfur bestimmt. Was die Paparazzi, die an diesem Wochenende zu Hunderten auf der Lauer liegen, nicht versöhnlich stimmen wird. Sie müssen hoffen, dass sie das Paar auf dem Weg von einer in die andere Location erwischen. Das Hauptquartier ist Clunys Lieblingshotel, das Cipriani. Matt Damon übernachtet hier, auch Cindy Crawford und ihr Mann. Brad Pitt und Angelina Jolie sollen heute dazustoßen. Hollywood liegt am Wochenende in Venedig.
Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Da geht es bei Tabea Kunze gleich natürlich um das Revierderby in der Fußball-Bundesliga. Zuerst schauen wir aber zum Abendspiel.
Das ist an diesem sechsten Spieltag ja ein Nordduell. Wolfsburg hat Bremen zu Gast. 25 Minuten sind gespielt und der VfL führt seit der 15. Minute mit 1:0. Rodriguez, der Torschütze. Und damit jetzt ab zum Ruhrpott-Derby. Für alle Schalker-Fans dürfte das heute ein besonders schöner Abend werden. Ihre Mannschaft hat das Heimspiel gegen Dortmund ja mit 2:1 gewonnen. Martip und Choupo-Moting sorgten für die Führung der Schalker. Aubameyang konnte nur noch verkürzen. Für den Schalker Torwart Ralf Fährmann wurde es damit ein perfekter Geburtstag.
Ich denke, seinen Geburtstag feiert man gerne. So ein Derby ist dann noch ein Ticken schöner oder ja, ein riesen Ticken schöner. Und wenn beides zusammen auf einen Tag fällt, ist das einfach ein goldener Tag. Und werde das natürlich heute gebührend auch feiern dann zu Hause.
Goldener Tag also für die Schalker. Und so ist es nach einem Derby immer. BVB-Trainer Jürgen Klopp fühlt genau das andere Extrem.
Die Jungs, die heute auf dem Platz waren, die hätten dieses Spiel gewinnen können. Ganz klar. Und nur darum geht's. Und das haben wir nicht getan. Das kreiden wir uns an. Das fühlen wir jetzt. Wir fahren jetzt nach Hause. Und das ist ein scheiß Abend. Ohne Wenn und Aber. Und morgen müssen wir uns auf Anderlecht vorbereiten.
Das ist nämlich der nächste Gegner der Dortmunder in der Champions League. Schalke zieht mit dem Derby-Sieg in der Tabelle am BVB vorbei und ist jetzt Siebter. Die Dortmunder rutschen nach dem dritten sieglosen Ligaspiel in Folge auf Platz 9. Freuen dürfte das den Tabellenführer FC Bayern. Der hat nämlich heute in Köln mit 2:0 gewonnen und jetzt schon 7 Punkte Vorsprung auf den BVB. Erster Verfolger der Münchner ist jetzt die andere Borussia. Gladbach schob sich mit einem 2:1 in Paderborn auf Rang 2. Am Ende musste das Team von Lucien Favre für den Sieg aber zittern.
Erste Halbzeit war hervorragend. Wir sollten hier die 3:0 machen. Klar, das haben wir nicht gemacht, leider. Und nachher, wir haben gelitten. Klar, große Fehler hier und nachher alles ist möglich.
Direkt hinter Favres Gladbachern steht Leverkusen auf Rang 3, auch wenn die Bayer 11 heute in Freiburg nicht über ein 0:0 hinauskam. Vor diesem Spieltag gehörte ja auch Hannover zur Spitzengruppe der Bundesliga. Heute gab es einen Rückschlag. Bei kriselnden Stuttgartern verloren die 96er mit 0:1. Ärgerlich für Trainer Taifun Korkut.
Fazit ist, denke ich, dass wir einen Unentschieden oder einen Punkt verdient gehabt hätten und müssen jetzt leider mit dieser Niederlage leben. Haben uns an den Plan gehalten. Haben auch Möglichkeiten gehabt in der ersten Halbzeit, 2 Möglichkeiten, dann vor dem Tor nochmal die Möglichkeit. Und auswärts ist halt einfach so, da kriegt man nicht 7, 8, 9, 10 Möglichkeiten.
Ja, und weil Korkuts Hannoveraner keine dieser Möglichkeiten genutzt haben, stehen sie jetzt nur noch auf Platz 6. Morgen gibt's dann noch die Partien Augsburg gegen Hertha und HSV gegen Frankfurt. In der zweiten Liga ist Ingolstadt wieder Tabellenführer nach einem 1:0-Sieg in Karlsruhe. Zweiter ist jetzt Darmstadt nach einem 1:1 bei Union Berlin. Und damit noch der Blick zur Tischtennis-Europameisterschaft nach Lissabon. Da haben die deutschen Damen das Finale erreicht. Sie setzten sich im Halbfinale gegen Schweden locker mit 3:0 durch. Morgen können sie dann im Endspiel gegen Österreich ihren Titel verteidigen. Und die deutschen Herren um Timo Boll treffen gleich im Halbfinale auf Kroatien.
Vielen Dank, Tabea Kunze. Und das war auch das Echo des Tages. Noch ein schönes Wochenende wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.